zu Beginn der Predigt mal ein paar Bilder mitgebracht. Schaut mal. Und ich glaube, wenn ihr euch diese Bilder anguckt, dann spiegelt das viele Lebensrealitäten von einigen von euch wider. Viele von euch sind jetzt wieder in ihren Arbeitsalltag zurückgekehrt. Vielleicht hatten sie im August noch Urlaub, aber sind jetzt wieder zurück. Vielleicht befinden sich einige von euch im Unternehmen. Andere, wenn ich an die Jugend denke, jetzt sind nicht ganz so junge Leute hier, aber vielleicht manche Menschen haben die Versetzung in die nächste Klasse geschafft oder fangen ihren Meister an. Das ist natürlich auch eine Sache, worauf man sich sehr freut. Und ich glaube, ich erzähle euch nichts Neues und es ist keine Lüge, wenn ich sage, dass wir uns in spannenden Zeiten befinden. Wir befinden uns in spannenden Zeiten und wir erleben ständig irgendwelche neue Umstände, ständig neue Veränderungen. Ein Trend kommt, ein Trend geht und von krisensicheren Zeiten, da muss man nur die Nachrichten ein bisschen verfolgen, kann schon längst nicht mehr die Rede sein. Und ich glaube, dass wir aktuell eine Generation erleben, die sich extrem danach sehnt, Wahrheit und Aufklärung zu bekommen. Und da denke ich in allererster Linie erstmal an Greta Thunberg. Und bevor jetzt irgendwelche Vorurteile kommen, ich finde es spannend, weil diese Frau, für sie bereitet der Klimawandel echt eine Not. Und sie sorgt sich darum. Und für sie ist auf jeden Fall klar, ich möchte um jeden Preis die Welt vor der absoluten Katastrophe retten. So, jetzt wissen wir natürlich, wo es hingeht und wir wissen, dass der Herr die Welt in seiner Hand hält. Aber für diese Frau hängt da wirklich alles dran. Und spannend ist, dass die Bibel, was das Thema Sorgen angeht, ja nicht schweigt. Sie sagt uns ja was dazu. Und zwar lesen wir das im 1. Petrusbrief in Kapitel 5, Vers 7. Und dort sagt der Herr, sorgt euch um nichts, denn ich, der Herr, sorge für euch. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist dieser Vers zu verstehen? Also das könnte sich vielleicht wie eine lustige oder tolle Werbung anhören, ja, wo es heißt, kauft ihr Produkt X, kauf dir Produkt Y und wenn du das hast, dann musst du dich um nichts mehr sorgen, dann geht es dir gut. Aber wie sollen wir uns bitte um nichts sorgen, wenn uns in dieser Welt keine Sicherheiten geboten werden? Das ist eine spannende Frage. Und ihr Lieben, da bin ich wirklich so froh, dass wir die Bibel haben, in der Gott sich offenbart hat. Und das lesen wir im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, wo es heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, zu jedem guten Werk zugerüstet. Der Heilige Geist kann wirken. Die Bibel spricht davon, dass uns der Heilige Geist in alle Wahrheit leitet. Ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob wir uns heute noch darauf einlassen oder eben nicht. Und die Heilige Schrift gibt uns ein Beispiel, wir haben das vorhin gehört, ein Beispiel von einer Person, die sich nicht sehnlicher als absolut wirklich danach gesehnt hat, mit Weisheit gefüllt zu werden. Und wer war das? Bingo, natürlich Salomo. Und jetzt finde ich es super spannend, lass uns nochmal in den Text gehen. In 1. Könige 3, Vers 7 bis 9. Und achtet mal darauf, wie Salomo Gott antwortet und was er sich vom Herrn wünscht. Ich lese Kapitel 3, Verse 7 bis 9. Weil du nun, o Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzugehen weiß, und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses, dein großes Volk, richten? Und dieser Text ist ganz bewusst gewählt, der soll uns jetzt nämlich zum heutigen Predigttext führen. Und ich möchte mir mit euch heute die Sprüche anschauen. Ich möchte mir heute mit euch einen genauen Blick darauf werfen, was Salomo damit meint, wenn er sagt, dass wir ein verständiges Herz, man kann es auch übersetzen mit Weisheit, dass wir uns wirklich Weisheit aneignen sollen. Ich glaube, dass Salomo der weiseste König war, den es zur Zeit Israels gegeben hat. Und schlag gerne mit mir den Bibeltext auf. Ansonsten, wenn ihr keine Bibel dabei habt, findet ihr ihn auch auf der Leinwand. Wir lesen Sprüche 3, die Verse 1 bis 6. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und ihr Lieben, ich glaube, wenn wir uns diese ersten 6 Verse anschauen, dann sehen wir Verhaltensweisen, die uns zur Weisheit führen. Ja, heute Morgen soll es um kein spannenderes Thema gehen als um Weisheit. Und dazu habe ich die Predigt mal in 3 Punkte unterteilt. Und zwar möchte ich mir zuerst angucken, was es bedeutet, auf das Wort zu achten. In einem zweiten Durchlauf will ich mir ansehen, was es heißt, auf die Wahrheit Acht zu geben. Und zuletzt werden wir uns mit dem wichtigsten Punkt beschäftigen, was bedeutet es, auf den Herrn zu achten. Und wir starten mit dem ersten Punkt, achte auf das Wort. Genau, ihr könnt gerne mitlesen, die ersten beiden Verse. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Und ihr Lieben, ich bin der festen Überzeugung, dass auch wenn dieser Text aus dem Alten Testament entstammt und auch wenn das schon so eine lange Zeit hinter uns liegt, dass er trotzdem Relevanz für unser Leben hat. Gott hat Salomo Weisheit gegeben und ich bin der festen Überzeugung, dass die Sprüche uns ja eine Richtung, vielmehr auch eine Orientierung geben, wie wir uns weise verhalten können und wie wir wirklich mit aufrichtigem Herzen vorwärts gehen können in unserem Leben. Und dabei ist, glaube ich, auch klar, dass die Weisheit Gottes überzeitlich ist. Ein Gott, der die Erde geschaffen hat, ist außerhalb von Raum und Zeit. Und ich glaube, dass diese Gebote, dass diese Verheißungen, die wir in diesen beiden Versen vor allem lesen, dass sie auch für uns heute noch gelten. Und wenn Salomo von Weisheit spricht, dann meint er in diesem Kontext wirklich eine völlige Fokussierung auf die Gebote. Und bewahren meint hier ein wirkliches Festhalten, ein sich Klammern an die Zusagen, die Gott uns in seinem Wort offenbart. Ein weiterer wichtiger Punkt, ich glaube, wenn Salomo uns schon dazu auffordert, die Gebote Gottes zu halten, dann hat das Bedeutung. Die ganz großen Helden aus der Bibel, also wir können die Heilsgeschichte durchgehen, im Alten Testament, David, Salomo, im Neuen Testament, auch ein krasses Beispiel, Paulus. Ich glaube, das waren diejenigen, die verstanden haben, dass es einzig und allein auf Gottes Gnade ankommt. Ich glaube, das waren die Personen, die verstanden haben, dass Gott derjenige ist, der in alle Wahrheit leitet und dass Gott derjenige ist, der die Hauptsache im Leben ist. Und das sehen wir hier auch, vor allem in Vers 2, dass wir je nach Lebensweise eine gewisse Lebenserwartung erfahren dürfen. Gott ist es, der Leben schenkt und er sitzt letztlich auf dem Thron. Und wenn wir jetzt diese ersten beiden Verse lesen, ihr Lieben, dann stellt sich mir, ich glaube, dann stellt sich uns heute Morgen eine Anfrage. Lassen wir uns heute noch durch das Wort, durch das, was wir hören, lassen wir uns auf diese Belehrung ein. Wenn Gottes Furcht bedeutet, das Böse zu hassen, wenn es bedeutet, sich wirklich radikal davon zu trennen, dann prüfe dich selbst. Hast du dich vom Bösen getrennt? Hat Gott jetzt die Herrschaft in deinem Leben übernommen? Ist er die Priorität und die Hauptsache in deinem Leben? Sitzt er auf dem Thron? Oder ist es immer noch so, dass du auf dein eigenes Gerechtigkeitsverständnis baust und selber meinst, die Antworten zu haben? Gucken wir uns den zweiten Punkt an. Achte auf die Wahrheit. Achte auf die Wahrheit. Ich lese die Verse 3 und 4. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen, binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Und ich glaube, dass die Verse 3 und 4 uns hier einen Spannungspol zeigen, ja, wo man irgendwie versuchen muss, drum zu ringen, wo wir Menschen, glaube ich, jeden Tag kläglich dran scheitern, den der Herr Jesus Christus aber wunderbar ausfüllt. Gnade und Wahrheit. Und ich glaube, zwei Hauptprinzipien, die man sich aus Gnade und Wahrheit entziehen kann, sind Liebe und Treue. Und diese Motive, Liebe und Treue, die kennen wir doch schon aus dem Neuen Testament. Ja, da sehen wir die Begebenheit, wo ein Jünger Jesus fragt, was sind die zwei wichtigsten Gebote? Und Jesus ihm sagt, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und ebenso wichtig ist, dass du deinen Nächsten lieben sollst wie dich selbst. Gott ist ein Beziehungswesen. Gott möchte Beziehung mit uns Menschen haben und er möchte wirklich eine intime, vertrauenswürdige Beziehung mit uns führen. Und Beziehung bedeutet, glaube ich, Verbundenheit und es bedeutet auch, auf einer Vertrauensebene miteinander zu arbeiten. Und als ich mir das so überlegt habe, kamen mir in der Vorbereitung Fragen auf, die ich mir gestellt habe. Mit welchen Dingen bist du zurzeit verbunden? Worin zeigt sich deine Liebe zu Christus? Wenn ja, steht sie an erster Stelle. Ist der Herr Jesus Christus wirklich der feste Anker in deinem Leben? Wenn ja, wie zeigt sich das in deinem Alltag? Und allgemein, wie ist eigentlich deine persönliche Verbundenheit zu deinem Herrn? Ist es Gott oder sind es die Menschen? Ist es die Heilige Schrift, die Bibel, die wir bekommen haben? Oder sind es irgendwelche philosophisch angehauchten, rationalen Erklärungen, die sich sowieso im Minutentakt ändern? Ich gebe euch mal 30 Sekunden, um über die Frage nachzudenken. Wisst ihr, was ich interessant fand, als mir diese Fragen kamen? Bei Verbundenheit, da muss ich zuallererst an eine Sache denken. Das Bild, glaube ich, bringt es gut auf den Punkt. Ich musste sofort an einen Ehering denken. Und jetzt, ich bin selber nicht verheiratet. Ich habe auch keine Frau, keine Freundin. Ihr habt nichts verpasst. Aber ich glaube, dass der Herr Jesus Christus uns das wunderbar vormacht. Verbundenheit bedeutet Treue. Und als sich unser Heiland, als sich der Herr Jesus Christus im Garten Gethsemane befand und körperlich so gelitten hat, so eine Qual hatte, dass er Blut geschwitzt hat, in dieser Situation hat er zu Gott gebetet, zu seinem Vater und hat gesagt, Herr, bitte, bitte, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. War es das? Nein, das war Teil 1 seines Gebets. Teil 2 war, Herr, ich ringe gerade darum und ich bin Mensch und ich kann nicht mehr, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und das ist, glaube ich, echt herausfordernd. Wie oft sagen wir das? Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Wenn wir das Bild sehen, glaube ich, und viele von euch sind ja auch verheiratet, dann zeigt das auf einer irdischen Ebene, dass eine irdische Ehe eine Entscheidung ist. Bei einer irdischen Ehe versprechen sich Mann und Frau ein Leben lang einander treu zu sein. Und das in guten wie auch in schlechten Zeiten. Es bedeutet, dass man jetzt zusammen wohnt, zusammen das Leben teilt und wirklich durch dick und dünn miteinander geht. Aber was bedeutet dieser Gedanke jetzt geistlich? Ihr Lieben, ich glaube, wenn Jesus Christus unser Bräutigam ist und wir, diejenigen, die an ihn glauben, wir als seine Gemeinde, wenn wir seine Braut sind, wie gehen wir dann mit ihm um? Wie gehen wir mit Gottes Wort um? An diesem Punkt musste ich ganz ehrlich eingestehen, bei mir im Leben Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir gibt es Bereiche im Leben, wo ich angefangen habe, Gott auszuklammern. Wo ich angefangen habe, auf mich selbst zu schauen, mich auf den Thron zu setzen und wo ich angefangen habe, nach meinem Gefühl, vielleicht auch nach meinem Verständnis zu entscheiden. Und ich glaube, das liegt in unserer Natur, dass wir anfangen, selbst Autonomie zu ergreifen und dass wir anfangen, selbstbestimmt unsere Wege zu gehen. Und vielleicht sitzt du jetzt hier in der Reihe und denkst dir, Quatsch, das trifft nicht auf mich zu. Das habe ich mir auch gedacht in der Vorbereitung, aber ich glaube, wenn wir uns mal wirklich einen kleinen Tacken an Zeit nehmen und ehrlich sind, dann glaube ich, ist es nicht verwerflich zu sagen, dass jeder aus diesem Raum, einschließlich mir persönlich, dann ist es nicht falsch zu sagen, dass wir das kennen. Und ich glaube, wir belügen uns selbst, wenn wir sagen, dass es nicht Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir angefangen haben, Gott aus unseren Lebensentscheidungen auszuklammern. Wir handeln oft danach, was uns persönlich am besten tut und ganz oft handeln wir danach, was wir augenscheinlich gerade brauchen. Vielleicht ist es das Auto, vielleicht sind es die Finanzen, vielleicht ist es die Beziehung, in die du dich begeben möchtest, ich weiß es nicht. Vielleicht sind es andere Dinge. Aber um nochmal auf das Bild zu kommen. Wie oft stehen wir vor dem Altar unseres Herrn Jesus Christus und die Bibel spricht davon, dass Jesus unser Fürsprecher ist. Wie oft stehen wir vor dem Altar unseres Herrn Jesus Christus, der uns freispricht, jeden Tag, und ziehen den Ring, den er angezogen hat, den wir angezogen haben, ab, schmeißen ihn weg und sagen, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Und damals sehen wir, dass das israelitische Volk mehrfach, es fängt bei Exodus an und hört irgendwann auf, da sehen wir, dass es mehrfach die Treue und die Bünde gebrochen hat. Wir sehen, Gott schließt einen Bund mit seinem Volk. Das Volk sagt, jawohl, wir halten uns an den Bund. Das Volk marschiert los. Das Volk fängt an zu murren. Das Volk fängt an rumzumeckern. Sie brechen den Bund. Gottes Zorn trifft das Volk. Sie kehren um, tun Buße, neuer Bund. Und das, gerade im Alten Testament, wiederholt sich dieser Zirkelschluss immer und immer und immer wieder. Und normalerweise, wenn wir das Alte Testament lesen, dann müssten wir doch sagen, verstehen wir nicht. Daraus müssten wir doch eigentlich gelernt haben. Wir als Gemeinde, jeder Einzelne. Wie kann sich das israelitische Volk nur so verhalten? Aber halt mal bitte kurz inne und sei ehrlich, sieht das bei uns anders aus? Wie sieht das bei dir in deinem Leben aus? Brechen wir nicht auch tagtäglich die Treue, den Bund, den wir mit unserem Heiland geschlossen haben? Wie untreu sind wir doch in unserem Leben. Aber, ihr Lieben, und das ist eine wunderbare Verheißung, wie viel treuer ist der Chef, ja, unser Heiland, Herr Jesus Christus, der nicht im Garten Gethsemane geblieben ist, sondern der weitergegangen ist, der wirklich körperlich misshandelt wurde, bis zum geht nicht mehr. Und er ist für uns bis zur letzten Meile gegangen, bis ans Kreuz. Er war treu bis in den Tod und dafür bin ich meinem Herrn, dafür können wir unserem Herrn herzlich dankbar sein. Warum? Weil Jesus Christus den Verheißungen geglaubt hat, die ihm sein Vater gegeben hat. Bei all den Wundern, bei all den Wundertaten, die wir im Neuen Testament sehen, kam es nicht auf Jesus persönlich an, sondern Jesus selbst sagt, dass er eigentlich nur die Wunder getan hat, die auch im Willen seines Vaters stehen. Sein Wille und der Wille seines Vaters waren nicht irgendwie unterschiedlich. Und jetzt kommt ein gravierender Punkt. Die Welt ist sehr laut aktuell. Und die Welt sagt dir, höre auf dein Herz, höre auf dein Gefühl, hör auf deinen Verstand, mach am besten, was du willst, verwirkliche dich selbst, mach Karriere. Aber wisst ihr, ihr Lieben, es ist doch auch so brutal, dass die Bibel uns dazu was sagt. Denn in Jeremia 17, Vers 9 heißt es, arglistig ist das Herz, mehr als alles und verderbt ist es. Wer mag es kennen? Und ich finde es so spannend. Ich liebe ja Schaubilder. Ich liebe es, mich mit dem Wort auseinanderzusetzen. Und ich habe euch mal was mitgebracht. Guckt mal, ihr seht hier, seht ihr alle Bücher aus dem Alten Testament mit dem Motiv des Herzens. Und in erster Linie scheint dieses Schaubild nicht besonders auffällig zu sein. Aber wenn ihr mal auf die beiden Bücher hier achtet, auf die Psalmen und Sprüche, dann fällt auf, dass in den Psalmen am meisten das Motiv des Herzens vorkommt und in den Sprüchen am zweithäufigsten das Motiv des Herzens erwähnt wird. Ich habe mal nachgeguckt, 97 Mal erwähnt Salomo das Motiv des Herzens. Und jetzt lass uns mal bitte kurz eine Verknüpfung schaffen. Wieso macht er das? Wir haben gerade beim Lesungstext gesehen, dass Salomo um Weisheit gebeten hat. Aber was lesen wir im Wort? Herr, ich bitte dich, gib mir ein verständiges Herz. Ich finde die Verknüpfung so spannend. Ein verständiges Herz, und Salomo erwähnt es in den Sprüchen 97 Mal. Ich habe zwei Thesen, warum er das tut. Erstens, ich glaube, Salomo hat verstanden, dass wenn er so erfolgreich wie sein Vater David sein möchte, dass wenn er in seinen Fußstapfen wandeln möchte, dass er Weisheit braucht. Und zweitens, glaube ich, hat Salomo verstanden, also Ausleger gehen davon aus, dass er ungefähr um die 20 Jahre alt war. Ich glaube, er hat verstanden, dass wenn er so jung ist und dass wenn er ein erfolgreiches Leben haben möchte, dass er Weisheit braucht. Und zwar nicht irgendeine Weisheit, auch nicht irgendwie viel Geld, sondern er braucht Weisheit vom Herrn persönlich. Wenn wir ein Kapitel weitergehen, wir sind gerade bei Sprüche 3, Verse 1 bis 6, dann lesen wir in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und ihr Lieben, wenn Salomo so oft auf das Herz eingeht, dann glaube ich, sollten wir merken, dass wir in unserer Natur durch die Sünde behaftet, durchtränkt sind mit einem bösen Herzen und dass wir ein neues brauchen. Natürlich gibt es auch weitere Belege. Grundsätzlich fragt der Mensch nicht nach Gott. Das sehen wir in Römer 3, Vers 11, wo es heißt, es ist keiner da, der verständig ist. Da ist nicht ein einziger, der nach Gott fragt. Und oftmals, und da müssen wir auch ehrlich sein, vertrauen wir auf uns selbst und denken, wir hätten die Antwort. Das sehen wir in 1. Korinther 10, Vers 12, wo es heißt, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Von daher, die Bibel gibt uns Antworten auf unser Verhalten. Aber ich glaube, wenn wir uns wieder zu Gott wenden, wenn wir merken, dass wir alleine von unserem Heiland abhängig sind, wenn wir merken, dass es auf seine Gnade ankommt und nicht auf uns, dann gilt uns nicht nur die Zusage, die wir in Vers 4 lesen, sondern dann gilt uns auch die Zusage, die wir in Hesekiel Kapitel 36, Vers 26 sehen. Und dort heißt es, dort sagt der Herr, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ich werde euch ein neues fleischendes Herz geben. Wer ist der Akteur? Gott selbst ist der Akteur. Gott selbst ist der, der in Aktion tritt. Und Gott ist derjenige, der in unsere Herzen dringt, der sie formen möchte, der sie verändern möchte und der wirklich, glaube ich, eine nachhaltig positive Veränderung in unserem Wesen bewirkt. Wir müssen es, glaube ich, nur zulassen. Und ihr Lieben, da gibt es immer wieder, und die Geheimformel, die funktioniert, glaubt es mir, eine Geheimformel, die ich lernen darf, und die ist folgende. Setze Gottes Wort über deinen Verstand. Setze Gottes Wort über menschliche Rufe und über menschliche Erklärungen. Dann, glaube ich, können wir wie Salomo ein erfülltes und gesegnetes Leben erfahren. Dritter Predigtpunkt, achte auf den Herrn. Achte auf den Herrn. Ich lese die Verse 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Ihr Lieben, ich glaube, wenn wir Vers 5 lesen, dann wird eins klar. Wer auf Gott vertraut und lebendig mit ihm verbunden ist, der sucht nicht bei sich selbst den letzten Halt. Nein, er fragt nach Gottes Willen und liest in der Bibel. Wer lebendig mit Gott verbunden ist, der sucht nicht bei seiner eigenen Einsicht, bei seiner eigenen Vorstellung, wie das Leben zu laufen hat, seinen letzten Halt, sondern er fragt nach Gottes Willen und liest in der Bibel. Und anhand von Vers 6 sehen wir, dass eine Person, die darum ringt, die von ganzem Herzen darum betet, und dem Herrn von ganzem Herzen vertraut, dass sie in der Zuversicht leben darf, dass sie von Gott geleitet wird. Wenn wir anfangen, wenn wir wieder dahin zurückkehren, und ich glaube, das müssen wir immer wieder tun, dass wir zuerst danach fragen, was Gott will, dann wird Gott unseren Weg ebnen. Und liebe Geschwister, der Herr sieht aufs Herz. Er zeigt sich dem Menschen gnädig und er möchte auf keinen Fall, dass der Mensch weder zur Rechten noch zur Linken abbiegt und anfängt, auf irgendwelche Irrwege zu gehen. Die Anfrage, die uns das Wort an dieser Stelle, vor allem heute Morgen, stellt, ist folgende: Bietest du Gott dazu die Möglichkeit? Lassen wir den Herrn arbeiten? Kann er das überhaupt tun? Und füllen wir uns mit seinem Wort? Und ihr Lieben, wenn ich auf die Menschheit schaue und sehe, wie sich der Mensch verhält, dann scheint an sich kein Hoffnungsschimmer in sich zu sein. Wenn du auf die gesellschaftlichen Umbrüche blickst und merkst, dass die Würde des Menschen in Frage gestellt wird, wenn dir die LGBTQ-Bewegung zu schaffen macht, dann stellst du dir sicherlich die Frage, wie soll es weitergehen? Das Ende des Tunnels ist nicht in Sicht und die Zukunft, wie sich einige von uns, wie ich sie mir vorgestellt habe, scheint auch nicht allzu ermutigend und auch nicht allzu rosig zu sein. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon erwähnt hatte. Ich habe diesen Sommer das Praktikum in Brake verbracht. Und körperlich kommt man da schon mal schnell an seine Grenzen. Aber die Frage ist, machen wir uns vom Herrn abhängig? Merken wir, dass wir seine Gnade brauchen? Nach so einer brutalen Analyse, lass uns mal darauf blicken, was ist die Lösung? Ihr Lieben, ich glaube, wie schon mehrfach betont, ist die Lösung eine einzige. Das Wort. Die Lösung ist das Wort. Wenn wir uns mit dem Wort füllen und uns mit dem Wort auseinandersetzen, Tag für Tag, dann wird unser Fühlen erneuert, unser Denken erneuert, unser Handeln erneuert und ich glaube, dass unser Wesen nachhaltig geprägt und verändert wird. Die Frage ist an dieser Stelle, hat das Wort Gottes heute noch Relevanz für dich und dein Leben? Fütterst du dich gerade in Krisenzeiten, gerade wenn es dir schlecht geht, und uns geht es allen mal schlecht, fütterst du dich gerade, wenn es dir schlecht geht, mit dem Wort oder versuchst du dich irgendwie anderweitig abzulenken? Und sicherlich sind das schwierige Fragen. Sicherlich sind das herausfordernde Fragen, mit denen ich mich beschäftigen musste und auch immer wieder auseinandersetzen darf. Aber ich glaube, gerade für uns Christen ist diese Frage halsentscheidend. Gerade in einer Zeit, in der Wahrheit bzw. Weisheit nichts mehr zählt, in der die Welt nichts mehr von Gott hören möchte, werden wir dazu aufgerufen, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Lieber Bruder, liebe Schwester, nimmst du die Bibel in die Hand, nicht nur sonntags, nicht nur freitags, sondern täglich? Vertraust du den Weisungen und Geboten, die Gott dir gibt? Vertraust du den Zusagen, die Gott dir macht? Oder, das kenne ich auch zu gut, klammern wir den Herrn beiseite und werden zu aktiven Einzelkämpfern, die versuchen, aufgrund ihrer eigenen Kompetenz und aufgrund ihres eigenen Willens durch das Leben zu kommen. Liebe Geschwister, in den vergangenen Minuten haben wir uns näher mit Gottes Wort beschäftigt. Dazu haben wir die Sprüche aufgeschlagen, um uns anzusehen, wie eine weise Lebensführung aussehen kann. Und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz und knapp auf die drei Predigtpunkte eingehen, die wir uns angesehen haben. Erstens, achte auf das Wort. Höre auf die Gebote des Herrn und vertraue den Zusagen, die er uns in sein Wort offenbart. Dazu ist es nötig, dass du anfängst, in der Bibel zu studieren, sie Tag für Tag zu lesen und den Zusagen und Weisungen Gottes zu vertrauen. Zweitens, achte auf die Wahrheit. Ihr Lieben, im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus Christus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich glaube, so wie er den Zusagen seines Vaters geglaubt hat, so dürfen wir auch den Zusagen unseres Vaters, unseres Herrn glauben. Und uns auf die Wahrheit stürzen. Lasst uns unserem Herrn treu bleiben, so wie auch Jesus selbst treu war, bis in den Tod und darüber hinaus. Der dritte und letzte Punkt, damit will ich schließen, achte auf den Herrn. Wenn du auf Gott vertraust und darum ringst, von ganzem Herzen von ihm erfüllt zu werden, wenn du darum ringst, nach ganzem Herzen nach seinem Willen leben zu wollen, dann bedeutet das automatisch, dass du dich ihm unterwirfst und dass du dich völlig von ihm abhängig machst und bereit bist, ein Leben zu seiner Ehre zu führen. Und das funktioniert aber nur, wenn wir dieses Wort in die Hand nehmen und wenn wir uns Tag für Tag mit dem Wort Gottes füllen. Amen.